Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben ein ganz bewegendes Wochenende vor uns. Es geht um das prophetische Wort. Der Obertitel der nun folgenden 7 Vorträge lautet: Der Countdown läuft. Wir beschäftigen uns mit der Endzeit und mit dem, was das Wort Gottes darüber zu sagen hat. Und wir beginnen nicht mit diesen dunklen Wolken, die sich über der ganzen Welt zusammengetan haben und gerade insbesondere in unseren Tagen, wo wir am Rand eines Weltkrieges stehen. Und ich habe mir kürzlich gesagt, da könnte man dann plötzlich denken, oh, ich sehne mich zurück nach dieser Pandemiezeit. Das war ja alles nicht schlimm. Ein bisschen Maske tragen und so weiter. Und jetzt, das ist wirklich schlimm. Aber heute Abend in diesem ersten Vortrag soll es gehen um diese lebendige Hoffnung, die wir als Erlöste in einer dunklen Welt haben. Was lehrt die Bibel über die Entrückung? Wir können nicht alle Stellen im Neuen Testament heute Abend studieren über die Entrückung, aber ganz entscheidend wichtige Stellen wollen wir miteinander sehr genau anschauen. Und es ist so, der Brief, der am meisten über die Entrückung berichtet im Neuen Testament, enthüllt und erläutert, das ist der 1. Thessalonicher Brief. Geschrieben an eine ganz junge Gemeinde, eben erst entstanden und die wurden dann aber auch gleich verfolgt. Es brach eine Verfolgung aus in Thessalonich und Paulus musste fliehen, aber diese Gläubigen blieben treu. Etwas später sandte Paulus Timotheus, der viel unauffälliger auftrat als er. Er konnte wieder in die Stadt hineingehen, um sich zu erkundigen, was ist aus diesen jungen Bekehrten geworden. Und das war für Paulus sehr beunruhigend. Eben erst bekehrt und jetzt eine so harte, schwere Glaubensprüfung. Halten die am Glauben fest oder fallen die ab? Das war seine Frage. Timotheus kam zurück und Paulus sagt da im 1. Thessalonicher Brief, er brachte uns die gute Nachricht von euch, Thessalonichern. Sie sind treu geblieben. Und das war dann eben auch ein ganz wesentlicher Beweis dafür, dass die Bekehrung dieser Leute aus Thessalonich echt war. Wenn jemand jung bekehrt auf die Probe gestellt wird und durch ganz schwierige Dinge hindurchgeht, indem es nach der Bekehrung schwieriger wird als vor der Bekehrung und dann trotzdem treu an dem Herrn und seinem Wort festhält, das ist ein ganz starker Beweis, dass jemand sich echt bekehrt hat und nicht nur äußerlich und wirklich wiedergeboren ist. Darum schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 1 von 1. Thessalonicher, da schreibt er in Vers 4, wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Wieso wusste Paulus, dass diese Thessalonicher auserwählt waren? Hat er etwa in den Büchern Gottes im Himmel nachgesehen? Nein. Es war klar, wenn sich jemand echt bekehrt und die Bekehrung wird auch eben durch Schwierigkeiten bestätigt. Das macht klar, dass jemand wiedergeboren ist. Und die Wiedergeborenen, die werden in der Bibel genannt die Auserwählten. Darum kann man das so sagen, mit Freimütigkeit. Ihr gehört zu den wahren Gläubigen. Und dann sagte er weiteres in Vers 6, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von oder vor dem kommenden Zorn. Was wird hier gesagt? Ja, im Klartext, dass diese Thessalonicher zu ganz treuen Christen geworden sind, die ein Herz haben für die Evangelisation. Und er sagt, nicht nur in eurer Provinz Mazedonien ist das Wort ausgebreitet worden und dann sogar noch in der Provinz Achaia, sondern an jedem Ort. Wie war das möglich? Nun, in Thessalonich gab es einen ganz wichtigen, großen Schiffshafen. Und offensichtlich haben die auch begonnen, die Schiffsleute zu evangelisieren. Und die haben das Evangelium wieder weitergetragen. Ja, an jeden Ort. Die haben gesehen, bei uns gibt es diese Möglichkeit, wie können wir wirksam evangelisieren? Wir nutzen den Schiffshafen aus. Bei uns gibt es vielleicht nicht einen Schiffshafen, aber andere Möglichkeiten, wo man sehen muss, das muss man ausnutzen für die Evangelisation. Und so ist das Wort ausgebreitet worden und es wird erzählt, die haben den Apostel Paulus aufgenommen, das Wort aufgenommen mit Freudigkeit und sie haben sich ganz klar von den Götzen weggewendet, die sie früher verehrt haben, diese Götzen aus der römisch-griechischen Religion, und haben sich zu Gott bekehrt. Und von da an war es ihr Anliegen, dem lebendigen, wahren Gott zu dienen. Also hier in der Grafik sehen wir das erste Symbol, hier ihre Bekehrung, echte Bekehrung. Umkehr um 180 Grad gegenüber früher. Und jetzt geht es weiter in ihrem Leben. Jetzt geht es weiter in ihrem Leben. Dieser Pfeil da am Boden, der drückt aus, jeden Tag mit dem Herrn Jesus leben, dem lebendigen und wahren Gott dienen. Das war ihr Lebensinhalt geworden. Und zwar mit einer klaren Erwartung, indem sie eben gewissermaßen täglich den Sohn Gottes erwarteten aus dem Himmel. Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Also sie lebten in einer täglichen Erwartung der Wiederkunft Christi für die Gläubigen. Zur Entrückung. Und das ist ganz grundlegend, denn das zeigt uns, von Anfang an war für die Gläubigen klar, wir müssen nicht warten, bis ein ganz bestimmtes Zeichen, eine ganz bestimmte Prophetie in Erfüllung gegangen ist und dann beginnen wir zu warten, bis der Herr Jesus kommt. Sondern damals war es schon so, sie konnten warten. Es wäre denkbar gewesen, dass der Herr kommt an irgendeinem Tag. Und das ist geblieben für die 2000 Jahre, die gefolgt sind bis heute. Also es ist nicht so, dass zuerst hätten die Juden aus aller Welt heimkehren sollen und den Staat wieder gründen. Nein, jeden Tag warten, damals. Sie mussten auch nicht warten, bis einer kommt, der Antichrist ist. Und dann kommt die Entrückung. Sie mussten auch nicht warten, bis das, was die Bibel nennt, die große Drangsal kommt über die ganze Welt. Und dann muss man warten. Nein. Das ist nicht von dem abhängig. Und ich werde noch genauer erklären, warum. Und zwar ist das Wort X etwas ganz Wichtiges. In der Bibel ist die Zeit zwischen Entrückung und dem Moment, wenn die große Drangsalzeit kommen soll, ist eine Zeit X. Und es ist natürlich so, heute sehen wir ganz viele Zeichen, die machen uns klar, die Drangsalzeit kommt bald. Der Antichrist kommt bald. Aber es ist eben so, zwischen Entrückung und dem Kommen des Antichristen und der großen Drangsal, das ist ein X. Und jetzt sehen wir, dieses X wird immer, immer kleiner, weil die Schachfiguren, das werden wir sehen, wenn wir diesen Countdown anschauen in diesen Tagen, die Schachfiguren für die Dinge, die erst nach der Entrückung stattfinden können, die sind aufgestellt und werden aufgestellt. Und damit wird klar, weil wir eben noch vorher gehen müssen, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn, weil wir noch gehen müssen, bevor der große Zorn Gottes, wie in der Offenbarung beschrieben wird, kommt, ja, dann ist klar, dann wird die Entrückung immer dringlicher. Aber das war wichtig, alle Zeit erwarten. Aber wenn man glaubt, zuerst muss der Antichrist kommen und die Drangsalzeit muss geschehen und dann die Entrückung, ja, dann kann man nicht jeden Tag den Herrn erwarten. Und Gott hat extra dieses X nicht bekannt gegeben in der Bibel, damit diese tägliche Erwartung des Kommens des Herrn lebendig sein konnte durch alle Generationen des Gemeindezeitalters hindurch. Wir gehen weiter zu 1. Thessalonicher 3. Ich muss noch sagen, in jedem Kapitel im 1. Thessalonicher Brief, also in allen 5 Kapiteln, spricht der Apostel Paulus über die Wiederkunft Christi. Und jetzt gehen wir aber zu Kapitel 3, Vers 13. Da sagt er, ich beginne schon Vers 12, euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Da spricht er auch über die Wiederkunft Christi. Ankunft, das griechische Wort Parousia, bezeichnet die Wiederkunft Christi. Aber hier lesen wir von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Wie geht das? Jetzt haben wir doch in Kapitel 1 gelesen, sie sind da auf der Erde und dienen dem lebendigen Gott und warten, bis Jesus kommt, um sie zu retten vor dem kommenden Zorn. Nun, die Lösung ist die, hier ist nicht die Entrückung beschrieben, in diesem Vers, sondern das ist das Kommen des Herrn Jesus als Richter der Welt und als König der Welt. Das ist das Kommen, wenn er mit allen Erlösten erscheint. Aber die Entrückung, das ist sein Kommen für die Erlösten, die hier auf der Erde sind und ihn erwarten. Für die kommt er, und wenn er in Macht und Herrlichkeit kommen wird, dann kommt er mit den Gläubigen. Also beachte den Unterschied. Die Bibel spricht manchmal über das Kommen für die Erlösten und manchmal über das Kommen mit den Erlösten. Und das ist nicht dasselbe. Also immer dann, wenn deutlich wird, der Herr kommt da in der Beschreibung mit den Erlösten, dann ist ganz klar, das ist nicht die Entrückung, das ist das Kommen in Macht und Herrlichkeit als König und Richter der Welt. Also der Apostel Paulus hat die Thessalonicher, jung bekehrt, so genau unterrichtet. Hat ihnen erklärt, was die Entrückung ist und hat ihnen erklärt, was das Kommen des Herrn mit allen Gläubigen ist. Jetzt gehen wir zu 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Das ist der ausführlichste Abschnitt im Neuen Testament über die Entrückung. Und das wollen wir uns genau anschauen. Vers 13. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Was ist geschehen? In der Zwischenzeit sind Gläubige in der Gemeinde gestorben. Möglicherweise gerade durch die Verfolgung. Und die Thessalonicher sind da in Not gekommen. Der Apostel Paulus hat uns gesagt, dass der Herr Jesus kommen wird mit allen Gläubigen. Aber wie ist das jetzt mit denen, die verstorben sind? Wir sind jetzt auf der Erde, wir dienen dem lebendigen Gott, wir warten, bis der Herr Jesus kommt, um uns zu holen, und dann wird er eben mit uns noch einmal kommen. Aber was ist mit dem Verstorbenen? Und da nimmt der Apostel das zum Anlass, um zu erklären, es gibt zwei Gruppen unter den Erlösten bei der Wiederkunft zur Entrückung. Es gibt nämlich solche, die bereits verstorben sind. Es gibt solche, die dann noch leben. Und nun sagt er, im Blick auf diese Entschlafenen, er nennt sie übrigens nicht, die Toten. Natürlich sind sie tot. Die waren tot. Aber er nennt sie entschlafen, weil dieser Ausdruck nur für Gläubige benutzt wird. Und es zeigt eigentlich, dass die Bitterkeit des Stachels des Todes für die Gläubigen genommen ist, weil der Herr Jesus gestorben und auferstanden ist. Und darum wird in Verbindung mit dem Tod der Gläubigen gesprochen von Entschlafen. Es ist also so, wie wenn einer schläft und man ihn mit einem Rippenstoß weckt. Also ein Engel hat ja Petrus so geweckt, in Apostelgeschichte 12, mit einem Rippenstoß, dann kann man das schon so machen. Also, ich wecke meine Frau nie so. Aber Petrus war ein gestandener Mann. Ja, und der wurde von dem Engel so geweckt. Und so ist es auch, die Auferstehung der Gläubigen ist so, wie wenn jemand einen Schlafenden weckt. So einfach für Gott. Das Wunder der Auferstehung ist so einfach, wie einen Schlafenden wecken. Und nun sagt der Apostel Paulus, das wollen wir auf keinen Fall, dass ihr da traurig werdet, weil ihr da falsche Gedanken habt, und so werdet wie die Ungläubigen. Und das ist schon etwas ganz Spezielles, wenn man auch die Angehörigen sieht, die keine Hoffnung über das Grab hinaus haben. Das ist so etwas Trauriges, mit denen da am Grab zu stehen. Keine Hoffnung! Und das war dann sowieso noch dramatisch. Der Mann war drogensüchtig gewesen und ist dann schließlich in einem so schlimmen Zustand gewesen, dass seine Lunge ist geplatzt und hat alles nur noch geblutet, und so ist er verstorben. Also elendiglich. Und weil die aus der Kirche ausgetreten waren, hatten sie keinen Pfarrer. Und dann hat mein Hausarzt gefragt, könntest du die Abdankung machen für den? Da hat sonst niemand, der das macht. Ja, das war eine Gelegenheit, um das Evangelium zu verkündigen. Nicht mehr für den, der verstorben war, aber für die Angehörigen. Aber wenn man da steht am Grab, und ich habe natürlich dann auch darüber gesprochen, was eben die Hoffnung ist von denen, die den Herrn Jesus als Retter angenommen haben, über das Grab hinaus. Um eben zu zeigen, das ist jetzt die Chance. Ja, weil bei jeder Beerdigung ist es nämlich so, dass man im Prinzip die Leute fragen kann, jetzt ist er gestorben. Und die Frage stellt sich an uns alle, die wir da versammelt sind, wer ist der Nächste? Ja, es geht weiter. Ja, aber da muss man sich vorbereiten. Ja, aber es ist so traurig eben, die übrigen, die keine Hoffnung haben. Bei den Gläubigen soll das ganz anders sein. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und jetzt erklärt der Apostel Paulus weiter in Vers 14, ganz grundsätzlich, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Wovon spricht er hier? Von der Entrückung? Nein. Er sagt, Gott wird die Verstorbenen mit Jesus bringen. Das ist das Kommen des Herrn mit allen Erlösten. Und das sagt der Apostel Paulus im Klartext: Ihr müsst keine Bedenken haben, die verstorbenen Gläubigen, die werden auch dabei sein, wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit kommt. Da stellt sich die Frage, ja, aber wie geht das? Das kommt gleich. Aber noch etwas möchte ich sagen. Es ist so schön, wie hier über den Tod gesprochen wird. Die durch Jesus Entschlafenen. Nicht nur einfach die Entschlafenen. Das ist ja eigentlich schon etwas Wunderbares, weil da die Bitterkeit des Stachels des Todes genommen wird. Und der Tod wird in Hiob 18 genannt. Der König der Schrecken. Aber für die Erlösten ist diese Bitterkeit, ich sage nicht, völlig weg. Ja? Denn es ist jedes Mal traurig, wenn einer von uns geht. Es ist eine Trennung. Aber es ist so viel genommen von der Bitterkeit, weil wir wissen, es ist ein Schlafender. Und eben hier heißt es, die durch Jesus Entschlafenen. Das heißt also, im Moment des Sterbens ist der Herr Jesus da. Und er führt vom Leben hinüber in den Tod. Ich war, wenn man sich so überlegt, wie ist das eigentlich genau beim Sterben? Und ich meine, niemand von uns hat wirklich Erfahrung. Ja, nur einfach vielleicht beim Dabeisein, aber selber ist noch keiner von uns gestorben. Und das ist doch irgendwie etwas Beunruhigendes, wenn dieser Moment kommt, wo dann der Tod eintritt und dieser Übergang stattfindet. Das könnte doch irgendwie beängstigend sein. Wir dürfen wissen, wir sind in den Armen des Herrn Jesus. Bei diesem Moment, der für uns so fremd ist, weil wir das nie erlebt haben, er wird uns da durchführen. Die durch Jesus Entschlafenen. Und die dürfen wissen, die werden dann auch dabei sein, die haben keinen Nachteil. Wie geht das? Nun, das wird gleich erklärt. Vers 15. Und jetzt muss man beachten, in der alten Elberfelder und auch in der sanften Revision der Elberfelder durch CSV Hückeswagen, gibt es da eine Klammer. Sieht man das? Ich meine, die eine haben. Denn dies sagen wir, das ist in Klammer. Und dieser Klammersatz geht bis zum Schluss von Vers 18. Natürlich im Grundtext, da wurden nur griechische Buchstaben geschrieben. Keine Punkte, keine Kommas. Das muss man alles beim Lesen selber herausfinden. Damals, ja. Und auch natürlich keine Klammern. Aber das muss man auch herausfinden beim Lesen. Wo ist etwas eigentlich gedanklich ein Einschub? Und ich möchte nur ein anderes Beispiel geben, so als Anregung fürs Bibelstudium. 1. Korinther 15, da geht es um die Auferstehung, ganz ausführlich. Und da heißt es in Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Und so weiter. Die Elberfelder hat hier eine Klammer. Und die Klammer geht bis Vers 28. Ja, das muss man beachten. Diese Verse sind ein eingeschobener Gedanke. Das heißt, das, was der Apostel Paulus sagt in Vers 19, das geht dann gedanklich direkt weiter in Vers 29. Das muss man herausfinden. Das ist ein Einschub. Und dann wird der Text plötzlich klar. Und ich möchte noch ein letztes Beispiel geben. Das reicht. Drei Beispiele insgesamt. Epheser 3. Da sagt der Apostel Paulus, nachdem er wunderbare Enthüllungen gemacht hat, da sagt er in Kapitel 3, Vers 1, deshalb, jetzt Schlussfolgerung aus all den Belehrungen von Kapitel 1 und 2, deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Ja, und jetzt, was will er? Jetzt sieht man in Elberfelder eine Klammer. Wenn ihr nämlich gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist. Jetzt fügt er einen Gedanken so rein, also unterbricht den begonnenen Satz, fügt das ein und dieser Klammergedanke, der geht bis zum Schluss von Vers 21. Also praktisch das ganze dritte Kapitel ist ein eingeschobener Gedanke. In gewissem Sinn beginnt Kapitel 3, Vers 1, ist schon der Anfang von Kapitel 4, Vers 1. Da beginnt nämlich der zweite Teil des Epheserbriefes, der praktische Teil, wo er die Schlussfolgerungen aus der Lehre zeigt. Aber da schiebt er noch etwas rein. Nicht wahr? Nochmals 3, Vers 1. Deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Und da kommt der Einschub. Kapitel 4, Vers 1, nach der Klammer. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung. Das wollte er sagen. Jetzt, wenn man diese Berufung Gottes sieht, wie das in Epheser 1, Vers 2, in Bezug auf unsere Auserwählung und zur Vorbestimmung, unsere Segnungen in den himmlischen Örtern gesehen haben, das hat praktische Konsequenzen. Jetzt sollen wir auch würdig dieser Berufung Gottes leben. Und das sagt er da ab Kapitel 4. Aber wenn man das nicht beachtet, kommt man einfach nicht richtig draus aus dem Epheserbrief. Das hilft. Und jetzt hilft es uns bei 1. Thessalonicher 4 genauso. Jetzt erklärt er nämlich in diesem Klammersatz von 15 bis 18, der erklärt er, wie das kommt, dass die Entschlafenen auch mit dabei sein werden beim zweiten Kommen des Herrn Jesus hier auf dieser Erde in Macht und Vollkommen und Herrlichkeit. Und das erklärt er mit der Entrückung. Die Entrückung ist die Antwort auf diese Frage. Und jetzt ist ganz wichtig, in Vers 14 habe ich gesagt, spricht der Apostel Paulus über das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit mit allen Gläubigen. Und darum, Kapitel 5, Vers 1, schließt dann gedanklich gerade bei Vers 14 wieder an. In Kapitel 5, Vers 1 geht es nicht mehr um die Entrückung, sondern da geht es um den Tag des Herrn, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen wird am Ende der Drangsalszeit, um als Richter das letzte Wort hier auf der Erde zu sprechen. Das ist ganz wichtig, sonst macht man ein völliges Durcheinander. Und das haben viele gemacht, indem sie die Entrückung mit dem Tag des Herrn zusammengemischt haben. Einfach nur Chaos. Und das Ganze könnte man lösen, indem man achtet, wo sind Klammergedanken. Jetzt wollen wir diese Klammer anschauen. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. In Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Wir sehen also diese paar Sätze in Klammer. Das ist nicht eine Nebensache, sondern es ist eine so wichtige Sache, das soll Anlass sein, damit wir als Gläubige immer wieder darüber sprechen und uns ermutigen. Eben weil diese Erwartung des Herrn Jesus tagtäglich, das ist wirklich ein Trost in so vielen schwierigen Situationen. Und manchmal als Gläubige kommen wir nicht an den Trost heran, brauchen wir unsere Geschwister, die uns ermutigen mit diesen Worten. Immer wieder daran erinnern, wir dürfen den Herrn jeden Tag erwarten. Wir müssen nicht auf etwas noch speziell warten. Der Herr könnte heute kommen. Und nun erklärt der Apostel Paulus nochmals, wie all das, was er da ihnen mitteilt, Gottes Wort ist, nicht Menschenwort. Darum sagt er, denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn. Das ist inspiriert. Das ist nicht menschliche Botschaft. Dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Also, die Gläubigen, die leben auf der Erde, haben nicht irgendwie einen Vorrang gegenüber denen, die schon gehen mussten und durch den Tod gehen mussten. Wie? Das wird jetzt erklärt. Vers 16. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also, der Herr Jesus wird bei der Entrückung kommen, vom Himmel herabkommen, aber es wird nie gesagt, dass er auf die Erde kommt. Was wir hier sehen, ist nur, er kommt in den Bereich der Luft, der Wolken, aber er kommt herab vom Himmel. Und darum können wir ganz klar sprechen von dem ersten Kommen Jesu und von seinem zweiten Kommen. Wenn wir damit meinen, das erste Kommen auf die Erde und das zweite Kommen auf die Erde. Ja, dann meinen wir mit dem ersten Kommen, das Kommen des Herrn Jesus, vor 2000 Jahren geboren als Kind in Bethlehem und sein Kommen in der Zukunft, wenn seine Füße auf dem Ölberg stehen wird, Zacharia 14. Wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit. Er kommt also ein erstes Mal auf die Erde, ein zweites Mal auf die Erde. Aber die Entrückung ist nicht, eine zweite Wiederkunft auf die Erde. Nein, sondern das ist eben ein Ereignis, das es möglich macht, dass dann alle Erlösten mit dem Herrn kommen können, wenn er wiederkommt, um auf die Erde zu treten. Also, und jetzt wird klar, die Toten in Christus, die werden zuerst auferstehen. Das Wort zuerst kann man sich speziell anstreichen. Die haben nicht was verpasst. Die haben sogar Vorrang bei der Entrückung. Das ist das Erste, wenn der Herr kommt, die werden auferstehen. Und dann, er erklärt also genau den Ablauf. Vers 17, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Also, es gibt zwei Gruppen, habe ich gesagt, die Entschlafenen und die, die dann noch leben werden. Aber eben die Entschlafenen haben Vorrang im Ablauf, die werden zuerst auferstehen. Und das bedeutet, Gott wird den verwesten Körper auferwecken und zu einem Auferstehungskörper machen. Und es wird eben so sein, dass der Herr der Atome die Atome sammelt und den Körper, der ins Grab gelegt worden ist oder der beim Unfall mit dem Auto verbrannt worden ist, der Herr wird den Körper auferwecken. Bei der Verbrennung geht ja kein einziges Atom verloren. Verbrennung ist ja nicht eine Atombombe. Da wird nichts gespalten. Die Atome sind, die bleiben da. Natürlich, wenn man verbrennt, wir bestehen aus sehr viel Wasser. Das verdunstet. Verdampft, so muss ich sagen. Verdampft. Und dann sieht man dann, wie viel Kohlenstoff wir bestehen, ja? Und das sieht man dann, das ist da so schwarz. Aber kein Atom geht verloren. Und Gott wird also diese Gläubigen zuerst auferwecken. Und dann werden die, die in dem Moment noch leben, mit ihnen zusammen. Darum ist hier das Wort zugleich wichtig. Die haben keinen Nachteil. Kein Verlust. Die werden dann zusammen mit den Lebenden entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Er ist in der Luft, er kommt nicht auf die Erde. Aber alle werden ihm entgegengerückt werden. Und wieso sagt der Apostel Paulus, wir, die Lebenden, werden entrückt werden? Da sagen manche, seht ihr, der Apostel Paulus hat sich geirrt. Der ist ja verstorben. Wurde er hingerichtet von Kaiser Nero, 66, 67 in Rom. Und er hat die Entrückung gar nicht erlebt. Aber da sagt er, wir, die Lebenden, werden entrückt werden. Nein, bitte. Der Apostel Paulus lebt ja damals auf der Erde. Und er sagt, es gibt zwei Gruppen. Es gibt die, die verstorben sind, und es gibt die, die dann leben. Und die Verstorbenen aus Thessalonich waren die Vertreter von solchen, die entschlafen sind. Und der Apostel Paulus, einer, der damals lebte, war ein Vertreter derer, die leben, wenn der Herr kommt. Das ist ganz normale Bibelsprache. Nicht wahr, wenn Mose zum Beispiel in 5. Mose 28 seine letzte Rede hält ans Volk Israel, bevor sie über den Jordan gehen mit Josua ins weißene Land, da sagt er in 5. Mose 28, der Herr wird dich zu einem anderen Volk wegführen. Dich und deinen König, den du über dich setzen wirst. Und dort werden dir Götzen dienen. So steht das in 5. Mose 28, Vers 45. Ja, aber diese Generation, die ist ja nachher mit Josua ins Land gegangen, die wurden nie weggeführt. Natürlich nicht sie. Aber die damals lebenden Israeliten waren die Vertreter der Israeliten, die später einmal in die babylonische Gefangenschaft geführt werden sollten. Mit ihrem König. Und in 5. Mose 28, Vers 64 sagt Mose, der Herr wird dich und alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Ja, aber die sind doch nie zerstreut worden, die mit Josua dann ins Land gingen. Natürlich nicht. Aber Generationen später, im Jahr 70 und folgende, wurde das jüdische Volk unter alle Völker der Welt zerstreut. Und so waren die damals Lebenden die Vertreter von denen. Und so ist es auch hier. Das ist ganz normal. Also, er sagt, wir, die Lebenden, die werden dann mit den Entschlafenen, die auferweckt sind, entrückt werden. Und es gibt tatsächlich Leute, die sagen, das mit der Entrückung, das ist eine Erfindung. In der Bibel wird nirgends über die Entrückung gesprochen. Ich weiß, es gibt ja erstaunliche Leute, die ganz gegen die Lehre der Entrückung sind. Die sagen, das kommt gar nicht in der Bibel vor. Ja gut, also, wenn man die Bibel liest, dann merkt man, dass es trotzdem vorkommt. Da steht es. Zugleich mit ihnen entrückt werden. Ja, aber da könnte einer sagen, ja, ich habe in der Konkordanz gesucht, Entrückung, das kommt nie vor. Hat niemand gesagt, dass das Wort Entrückung als Nomen vorkommt. Es kommt als Verb vor. Aber es geht doch um die Sache. Ja, also, entrückt werden. Und das ist das Wort harpazo auf Griechisch. Das heißt wegreißen. Das wird zum Beispiel gebraucht in der Apostelgeschichte, als Paulus da vor dem Hohen Rat war und es gab dann einen richtigen Tumult. Pharisäer gegen Sadduzäer und der hohe Offizier der Burg Antonia hatte Angst, die werden Paulus noch zerreißen. Und dann hat er ihn evakuiert. Aber das Wort dort ist das gleiche Wort wie hier. Harpazo. Also, so wird das sein, wenn der Herr Jesus kommt. Er wird die Gläubigen wegreißen aus dieser Welt, damit sie das Schlimmste nicht miterleben müssen. Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Und sehen wir hier auf der Darstellung, die Entrückung und die Wiederkunft ist etwas anderes. Bei der Entrückung, da kommt der Herr Jesus als der Morgenstern. So stellt er sich vor in Offenbarung 22, in diesen letzten Worten der Bibel, ich bin der glänzende Morgenstern. Und dann sagt er, ich komme bald. Er kommt für die Gläubigen als der Morgenstern. Aber wenn er kommen wird in Macht und Herrlichkeit, dann wird er nach Malachi, letztes Kapitel, kommen als die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln. Das sind zwei verschiedene Kommen. Er kommt als der Morgenstern, er kommt als die Sonne der Gerechtigkeit. Und da sehen wir also den Ablauf der Entrückung. Es gibt eine Zeitspanne von dem ersten Kommen des Herrn Jesus und seiner Himmelfahrt, bis er dann eben kommen wird in den Luftraum. Sehen wir das hier? Er kommt nur in den Luftraum und die Gläubigen werden ihm entgegengerückt werden. Und dann kommen diese 7 Jahre, wo der Zorn Gottes nach Offenbarung 6 bis 19 über diese Welt kommt. Aber die Gläubigen, die gehen noch vorher. Aber eben, diese ganze Zeitspanne da, von der Himmelfahrt des Herrn Jesus bis zur Himmelfahrt der Gemeinde, das war eben X in der Bibel. Der Leuchter hier stellt dar die Gemeinde, die in dieser Welt ein Leuchter war, in dieser Gnadenzeit, in der wir leben. Aber wie lange das gehen sollte, das wurde nie gesagt. Das hätte im Prinzip viel kürzer sein können. Aber jetzt sehen wir, das ist immer mehr hinausgeschoben. Und die Dinge von den letzten 7 Jahren vor der Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, die werden deutlich vor unseren Augen vorbereitet. Und darum ist es dringlich. Wir gehen bald. Nun ist uns also der Ablauf klar geworden. Und Vers 18 fügt hinzu, eben diese Dinge müssen lebendig erhalten werden unter uns Gläubigen. Und darum sollten wir immer wieder darüber sprechen zusammen. Vers 18, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und hier, Klammer geschlossen. Jetzt kommt Kapitel 5, Vers 1. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Versteht ihr? Das bezieht sich jetzt nicht auf die Entrückung, sondern das bezieht sich zurück auf Vers 14, dass Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen wird. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, im Blick auf das zweite Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, was da Zeiten und Zeitpunkte anbetrifft, muss ich euch gar nicht schreiben. Vers 2, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ihr wisst genau. Die Jungbekehrten wurden von dem Apostel Paulus so genau in Prophetie unterrichtet, dass die genau wussten, was ist der Tag des Herrn und was wird da entscheidend sein, wenn dieser Tag kommt. Nun, der Tag des Herrn. Im Alten Testament kommt er an vielen Stellen vor. In Jesaja, Ezekiel, aber in vielen anderen Stellen, aber ganz besonders Zephania 1. Da kommt der Ausdruck, der Tag ständig vor. Und man sieht, es ist ein Tag des Krieges und des Kriegsgeschreis. Und zwar der schlimmsten Kriege. Der Tag des Herrn entspricht dem, was der Herr Jesus später in Matthäus 24 nennt, die große Drangsal, die so schrecklich sein wird, dass, wie es noch nie war, seit Anfang der Welt noch je wieder sein wird. Und der Jesus sagt dort auch, wenn diese Tage nicht von Gott verkürzt würden, nämlich auf genau 3,5 Jahre, zu 360 Tagen, 1260 Tagen, würde kein Fleisch gerettet werden. Er sagt nicht, keine Seele gerettet werden, kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Wir haben so schreckliche Waffen auf dieser Welt. Die reichen aus, um die ganze Menschheit mehr als einmal umzubringen. Und der Jesus sagt, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, würde eben kein Mensch überleben. Aber der Herr wird also kommen in Macht und Herrlichkeit, um die Selbstauslöschung der Menschheit noch zu verhindern. Das ist der Tag des Herrn. Und der Höhepunkt wird dann sein, wenn nach diesen 3,5 Jahren, die gewissermaßen wie die Morgendämmerung sind, noch bevor die Sonnenscheibe über dem Horizont erscheint, aber dann, wenn der Herr Jesus kommen wird, auf dem Ölberg in Jerusalem, Sacharja 14, dann wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Ja, der Tag beginnt schon, aber nach 3,5 Jahren der Höhepunkt des Tages des Herrn, wenn er kommt als die Sonne der Gerechtigkeit, nicht als der Morgenstern. Wer hat zum letzten Mal das beobachtet, wann die Venus als Morgenstern aufgegangen ist? Ja, er. Aber die anderen? So wird das sein mit der Entrückung. Das ist so ein Ereignis, das wird von den wenigsten irgendwie erwartet, ja? Und das wird sein bei der Entrückung. Aber das ist eines, die Venus, die geht auf als Morgenstern. Und dann, wenn die Sonne aufgeht, das ist eben ein Hinweis auf den Herrn Jesus, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit. Und da sagt Paulus, ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Übrigens, ganz wichtig, immer wieder im Neuen Testament wird gesprochen über das Kommen des Herrn Jesus wie ein Dieb in der Nacht. Und das ist nie die Entrückung, sondern es ist immer sein Kommen als Richter. Warum? Ich denke, die meisten von uns, oder sage ich mal viele, lieben Besuch. Und Besuch, ja, wenn es ein guter Besuch ist, ist es eine erfreuliche Sache. Aber wenn ein Dieb kommt um 4.26 Uhr am Morgen, da kommt auch einer auf Besuch, aber es ist ein sehr unerfreulicher Besuch. Und so wird das sein, wenn der Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen wird, wird er kommen wie ein Dieb in der Nacht. Die Welt wird erschrecken, erstarren, wenn sie sehen, dann lebt der Nazaräer also doch. Ja. Und dann sagt der Apostel Paulus, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann wird ein plötzliches Verderben über sie kommen, wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen. Also macht ihr klar, bevor der Tag des Herrn kommt, da sagen die Menschen Frieden und Sicherheit. Und ich muss erklären, im Griechischen sagen ist ein Durativ. Das bedeutet nicht einmal sagen, sondern immer wieder sagen. Ja, das ist ein Durativ, es ist eine wiederholte, fortlaufende Handlung. Wenn sie immer wieder sagen Friede und Sicherheit und wir werden diese Tage noch sehen, nach biblischem Verständnis ist die Endzeit ganz besonders geprägt durch die Rückkehr des jüdischen Volkes ins Land der Väter. Zurück aus der weltweiten Zerstreuung. Und das hat begonnen 1882. Und schon bald kam dann der erste Weltkrieg, der erste Massenkrieg. Und der Jesus sagt ja in Matthäus 24, dass eben Massenkriege sein werden in der letzten Zeit. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Und Kriege und Kriegsgerüchte. Ja, und so kam also bald, nachdem die Juden begonnen haben zurückzukehren, 1914, der Erste Weltkrieg und bald darauf der Zweite Weltkrieg. Etwas, was es noch nie gegeben hat in der Weltgeschichte. Plötzlich, in der Endzeit kommt das. Massenkriege. Und da sind alle fünf Kontinente beteiligt gewesen. Alle fünf Kontinente. Ja, und da war das so, nach dem Ersten Weltkrieg sagte man sich, so etwas darf nie mehr wiederkommen. Und darum hat man Verträge geschlossen. Und da spielt immer wieder der Ausdruck eine wichtige Rolle, for peace and security. Für Friede und Sicherheit. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg genau gleich. Man hat wieder Abkommen geschlossen. Und ständig findet man in diesen Abkommen Peace and Security, Friede und Sicherheit. Und dann kam ja der erste Versuch, Israel auszurotten, 1948. Und dann muss man schauen, wie das weiterging in den weiteren Jahrzehnten. Ständig hat man in dieser Welt versucht, den Nahostkonflikt zu lösen mit Abkommen und mit Vereinbarungen, und ich könnte diese Dokumente da vorstellen im Detail, ja? Und ständig dieser Ausdruck, Peace and Security, Peace and Security, Peace and Security. Und große Politiker der Welt, ich habe gerade noch in den Ohren einmal eine Rede von Präsident Obama, und er sprach über das Recht der Palästinenser, und auch über das Recht der Israelis. To live in peace and security. Schau dann fast. Genau die Worte aus der Bibel. Ständig. In dieser Zeit leben wir. Und der Apostel Paulus sagt, ich muss euch nicht schreiben über Zeiten und Zeitpunkte im Blick auf den Tag des Herrn. Ihr wisst selber, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, Friede und Sicherheit, Friede und Sicherheit, Friede und Sicherheit, dann wird ein plötzliches Verderben über sie kommen. Und zwar wie die Wehen über die Schwangere. Nicht wahr? Das ist ein ganz spezieller Moment. Ich habe es selber noch nie erlebt, aber miterlebt. Wenn es dann plötzlich kommt, aber wirklich die echten Wehen, dann kann man nicht mehr davonlaufen. Aber wenn die da sind, dann sind sie da. Die bringt man nicht mehr weg. Ist auch gut so. Aber ich sage nur, so ist genau dieser Moment. Plötzlich kommt das Verderben. Und die Welt kann nicht mehr fliehen. Wird alles durchgezogen. Ja, jetzt gehen wir weiter zu 1. Korinther 15. Wir haben ja schon gesehen, das ist das große Kapitel über die Auferstehung. Und zwar über die Auferstehung des Herrn Jesus. Und dann wird eben auch gezeigt, auf dieser Grundlage steht unsere Hoffnung unserer Auferstehung als Gläubige. Und da sagt der Apostel Paulus in 15,51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Sieg, der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Ja, hier haben wir noch mehr Verse über die Entrückung, als, könnte man sagen, als in 1. Thessalonicher 4. Aber hier geht es vor allem um die Auferstehung bei der Entrückung. Ja, aber die Entrückung selber wird ausführlicher beschrieben in 1. Thessalonicher 4. Aber hier ausführlich das Erste, die Auferstehung. Und da sagt der Apostel Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Jetzt müssen wir wissen, das Wort Geheimnis im Neuen Testament bedeutet etwas, was im Alten Testament noch nie offenbart worden ist. Also das Thema der Entrückung ist im Alten Testament eine verborgene Wahrheit gewesen. Erst im Neuen Testament wurde es enthüllt. Zum Beispiel allein in Paulusbriefen finden wir 8 Geheimnisse. Und alle stehen im Zusammenhang mit der Gemeinde und sind Dinge, die man im Alten Testament nirgends offenbart findet. In Bildern illustriert, ja, aber nicht im Klartext mitgeteilt. Und die Apostel und Propheten, so heißt es in Epheser 3, denen wurden eben diese Geheimnisse jetzt in der Zeit der Gnade mitgeteilt. Und darum haben wir das im Neuen Testament. Und der Apostel Paulus hat also 8, aber es gibt noch mehr Geheimnisse, im Neuen Testament hat er offenbart. Und dazu gehört die Entrückung. Und dann erklärt er, nicht alle Gläubigen werden sterben. Aber er sagt nicht sterben, sondern entschlafen. Nicht alle. Aber alle werden verwandelt werden. Jetzt erklärt er, was wir nicht gesehen haben in 1. Thessalonicher 4, die Verstorbenen, die Entschlafenen, die werden auferstehen. Gott wird ihren Körper wieder zusammensetzen und daraus einen vollkommenen Auferstehungskörper machen. Genauso wie der Körper des Herrn Jesus bei seiner Auferstehung. Und das wird auch so gesagt in Philipper 3, Vers 20, dass der Körper eben dem Körper des Herrn Jesus, als er auferstanden ist, gleichgestaltet werden wird. Auch so wunderbar wie er. Aber hier wird gesagt, dass die, die leben, bis dann, die werden ja nicht sterben und auferstehen, aber die werden leben und der Körper wird ohne zu sterben umgewandelt werden. In einen Auferstehungskörper. Das ist der Punkt. Also werden nicht alle entschlafen, werden aber alle verwandelt werden. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, die treuen Gläubigen, die werden dann entrückt werden und so umgewandelt werden, aber die Untreuen, die müssen dann noch weiter sich bewähren auf der Erde und die müssen auch durch die Drangsal gehen und dann erst werden die das Gleiche erfahren. Dem sagt man die Lehre von der Auswahlentrückung. Und es ist eine falsche Lehre. Warum? Weil es hier ganz klar steht. Wir werden aber alle verwandelt werden. Ja, ja, klar, aber in verschiedenen Phasen. Nein, in einem Nu, in einem Augenblick. Nicht in zwei Nu oder in zwei Augenblicken. Alle in einem Augenblick. Ja, aber das bezieht sich nur auf die ganz, ganz treuen Gläubigen. Im 1. Korintherbrief, im 1. Korintherbrief haben wir so viele Probleme. Das beginnt in Kapitel 1. Und dann geht das weiter durch den ganzen Brief. Der Apostel Paulus geht bei den Korinthern aus von wahren Gläubigen. Er nennt sie von Anfang an Heilige. Aber mit vielen Problemen. Und trotzdem sagt er, werden alle verwandelt werden in einem Nu. Das heißt also, alle wirklich Bekehrten, Wiedergeborenen, die werden bei der Entrückung dabei sein. Alle in einer Phase. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaune wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Oh, da wird noch Musik tönen. Jawohl. Die Posaune Gottes, von der haben wir ja schon gelesen, 1. Thessalonicher 4. Der Herr wird herabkommen mit der Posaune Gottes. Die Posaune Gottes wird tönen. Und das wird gewissermaßen das Signal sein zur Auferstehung und Entrückung. Und man denke daran, bei der Gesetzgebung am Sinai, 2. Mose 19, da hörte man akustisch ein Schofarhorn blasen und das wurde immer lauter. Das war nicht ein menschliches Schofarhorn. Das war die Posaune Gottes. Aber diese Posaune Gottes wird klingen bei der Entrückung. Und da könnte einer sagen, ja, aber das ist vielleicht symbolisch. Darum sagt der Apostel bei der letzten Posaune, denn Posaune wird es, nicht symbolisch. Es wird wirklich die Posaune Gottes gehört werden. Und er nennt sie die letzte Posaune. Und da denken manche, aha, das ist die letzte Posaune der Offenbarung, die siebte Posaune. Aber die ist noch in der großen Drangsal. Da muss man nicht jeden Tag warten. Da muss zuerst mal das erste Siegel, zweite Siegel, dritte Siegel und so weiter gebrochen werden, bis zum siebten, dann erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Posaune und dann kommt die Entrückung. Letzte Posaune. Das wird doch manchmal gesagt. Das ist vollkommen falsch, weil die siebte Posaune ist gar nicht die letzte. Wollen wir mal schauen, wo die letzte Posaune kommt? Noch später. Die siebte Posaune, dann kommt ja das erste, die erste Schalengericht, das zweite, dritte, vierte bis siebte Schalengericht. Und erst nachher kommt der Herr Jesus in der Offenbarung. Aber in Matthäus 24 sehen wir, dass da eine große Posaune schallen wird, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit. Matthäus 24. Vers 30. Und dann werden sie das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit einer großen Posaune. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende des Himmels bis zum anderen Ende. Das steht also ganz wörtlich im Grundtext, aussenden mit einer großen Posaune. Wenn bei ihnen steht, mit starkem Posaunenschall, wörtlich steht, mit großer Posaune. Nun, das ist die Posaune aus Jesaja 27, Vers 13. Das ist kein Geheimnis. Das war alttestamentlich bekannt, diese große Posaune, die schallen wird, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt. Da steht es, Jesaja 27, ich lese ab Vers 13. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr Getreide ausschlagen von der Strömung des Euphrat bis zum Bach Ägyptens. Also von Irak, Euphrat, bis nach Ägypten. Und ihr werdet zusammengelesen werden, eine nach dem anderen, ihr Gemeinde, nein, das steht nicht, ihr Kinder, Israel. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird in eine große Posaune gestoßen werden und die Verlorenen im Land Assyrien und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Die große Posaune wird den Überrest aus Israel, der noch im Ausland sein wird bis dann, versammeln, und zwar nicht in den Himmel, sondern zum heiligen Berg in Jerusalem, zum Tempelberg. Das wäre, wenn schon, die letzte Posaune. Aber da kommt ja der Herr in Macht und Herrlichkeit mit den Gläubigen der Gemeinde. Wie sollen wir verstehen, die letzte Posaune? Aus dem Zusammenhang von damals, die Korinther, wussten wir, das war im Römischen Reich. Polybios, ein antiker Schriftsteller, in seiner Historia, Buch 6, Abschnitt 40, beschreibt den Ausmarsch des römischen Heeres und erklärt, erste Posaune wird geblasen, Zelte werden abgebrochen, das Gepäck wird zusammengepackt. Zweite Posaune, das Gepäck wird auf die Lasttiere aufgebunden. Und dann kommt die letzte Posaune, das ist die dritte, die letzte Posaune, das ganze Lager setzt sich in Bewegung. Das war ein fester Ausdruck, den die Korinther verstanden. Bei der letzten Posaune, das ist die Posaune zum Aufbruch. Dann gehen wir nach Hause. Darum geht es. Und die sieben Posaunen waren damals gar noch nicht offenbart. Das kam ja erst Jahrzehnte nach dem ersten Korintherbrief. Wusste niemand etwas von den sieben Posaunen. Und die siebte Posaune ist auch nicht die letzte. Aber hier geht es um die Posaune zum Aufbruch. Und dann wird gesagt, die Toten werden auferweckt, unverweslich. Ein vollkommener Körper, der nicht mehr sterben kann. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Und dann kommen zwei Fragen. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Jetzt muss man wissen, was man dann sagen muss. Also, wenn die Posaune schallt, was sagen wir? Ja, haben wir dann noch Freimütigkeit? Ja, hoffentlich. Wenn wir mit dem Herrn leben, jetzt, dann heißt es eben in 1. Johannes 3, dass wir dann eben Freimütigkeit haben können, wenn er kommt, und nicht beschämt werden. Und wenn wir Freimütigkeit haben, das heißt Freiheit zu sprechen, dann werden die, die verstorben sind, die müssen dann sagen, wo ist der Tod, dein Stachel? Er konnte es nicht umbringen. Ja, bei der Beerdigung dachte man, oh, da, der Körper wird ins Grab gelegt und es scheint so, wie wenn es fertig wäre. Nein, wir müssen sagen, der Tod ist nicht ein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Fortsetzung folgt. Und der Gläubige wird dann auferstehen und wird dann sagen können, wo ist der Tod, dein Sieg? Das bei der Abdankung damals. Das war nur ein Präludium. Ja? Und die, die dann noch leben, eben, wir hoffen, wir gehören alle dazu, Was sollen wir dann sagen? Ja, ich habe mich ein bisschen vertan. Wir müssen dann sagen, als Lebende, wo ist der Tod ein Stachel? Denn der Tod konnte uns gar nicht töten. Nicht wahr? Wir leben bis dann. Aber die, die verstorben sind, die müssen dann sagen, wo ist, o Tod, dein Sieg? Ja, weil eben das bei der Beerdigung, das war nicht das Letzte. Wo ist der Sieg? Jetzt ist das letzte Wort gesprochen. Also, ja, das müsst ihr jetzt einfach in Gedanken korrigieren. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Die Entschlafenen sagen das. Wo ist, o Tod, ein Stachel? Hoffentlich wir alle, die dann leben. Und dann heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Warum steht hier nicht, den Sieg geben wird? Weil das Präsens immer wieder gebraucht wird für eine ganz sichere Zukunft. Also es ist nicht ein bisschen Zweifel dabei. Gott aber sei Dank, der uns ganz sicher den Sieg geben wird. Das ist die Bedeutung von dem Präsens durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Folgerung, ganz praktisch, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn. Das hat Auswirkungen, die Lehre der Entrückung, auf unser praktisches Leben. Das macht uns fest, unbeweglich und hilft uns, alle Zeit überströmend zu sein im Dienst für den Herrn. Also, dieses Geheimnis ist da enthüllt. Und dann möchte ich noch auf Johannes 14 kurz eingehen. Da sagte Herr Jesus am Vorabend der Kreuzigung etwas so Wunderbares. Also zu einer Zeit, als diese Geheimnisse gar noch nicht offenbart waren, da sagte Herr Jesus etwas. Johannes 14, Vers 2. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, so werde ich euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Im Haus meines Vaters. Der Herr hat in Johannes 2 auch diesen Ausdruck verwendet für den Tempel in Jerusalem. Und jetzt sagt er, an diesem Vorabend im Obersaal, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und wir merken, der Herr sprach nicht vom Tempel in Jerusalem, sondern von dem originalen Tempel Gottes im Himmel. Offenbarung 11, Vers 19 spricht über der Tempel Gottes im Himmel. Und genau wie es in Jerusalem, sieht man hier das Bild, da auf der Nordseite dieses Gebäude da hinten, das heißt Bet HaMoked, das Haus der Feuerstelle. Das war der Ort, wo die Priester, die im Tempeldienst taten, wohnten und übernachteten. Und der Herr Jesus sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, werde ich dann wiederkommen und werde euch zu mir nehmen. Auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Also, die Entrückung, das ist die Heimkehr ins Vaterhaus, in den himmlischen Tempel. Dort sind wir zu Hause. Darum immer wieder, wenn ich dieses Gebäude anschaue, das Haus der Feuerstelle, das ist so wunderbar. Das spricht davon, wo wir zu Hause sind. Und der Herr bereitet das vor und er wird kommen und uns holen. Und er sagt, so komme ich wieder. Warum sagt er nicht, so werde ich wiederkommen? Weil Präsenz kann ausdrücken eine ganz sichere Zukunft. So komme ich ganz sicher wieder und werde euch zu mir nehmen. Und dann noch Johannes 11, 25. Das war anlässlich dieser traurigen Tage. Lazarus war verstorben. Und der Jesus tröstet in Johannes 11, Vers 25, die Martha, Schwester von Lazarus. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen sollte. Was der Herr hier sagt, das ist grandios. Er sagt, ich bin die Auferstehung einerseits und andererseits bin ich auch das Leben in Person. Und dann sagt er zwei Dinge. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und zweitens, jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Ja, was jetzt? Stirbt man oder wird man nicht sterben? Kommt darauf an, zu welcher Gruppe man gehört. Die Gemeinde besteht aus zwei Gruppen. Solchen, die entschlafen sind. Und für die gilt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er durch den Tod gehen muss, stirbt. Aber, dann sagt er, und jeder, der da lebt, im Griechischen ein Durativ, jeder, der da fortdauernd lebt und an mich fortdauernd glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das ist die zweite Gruppe, die sagen wird, wo ist der Tod ein Stachel? Und die anderen werden sagen, wo ist der Tod ein Sieg? Das sagt er da. Und er stellt die Frage, Martha, glaubst du dies? Und es ist interessant, sie sagt nicht, ja, natürlich, ich freue mich, dass... Nein, sie sagt einfach, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie weiß, was der Herr sagt, das stimmt doch alles. Aber verstanden hat sie es garantiert nicht. Denn das wurde ja auch erst durch das Licht der Briefe dann wirklich entfaltet. Aber der Herr sagt das schon. Und da sehen wir, man kann mit dem Herzen mehr erfassen, als die Vernunft begreift. Aber ein Herz des Glaubens kann auch ganz schwierige Dinge einfach im Glauben aufnehmen, auch wenn man es nicht im Detail versteht. Ja, und so spricht der Herr also über diese zwei Gruppen, die dann gehen werden. Und ganz kurz noch, Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und jetzt geht er weiter. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Merken wir zwei Dinge. Er sagt, wir sind errettet worden durch das Blut, gerechtfertigt, gerecht gesprochen von Gott. Und für die, die wissen, ich bin gerechtfertigt durch Glauben, die dürfen wissen, wir werden durch ihn gerettet werden vom Zorn. Der Herr Jesus wird kommen bei der Entrückung und wird die Gläubigen retten vor den Zorngerichten der Offenbarung. Und dann sagt Paulus noch in Vers 10, denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Es gibt die Rettung durch seinen Tod, die haben wir schon. Es gibt die Rettung durch sein Leben, die werden wir bekommen. Nämlich dann, wenn er erscheinen wird, den Luftraum, und die Gläubigen evakuieren wird aus dieser Welt. Dann werden wir durch sein Leben gerettet werden. Wovor? Vor dem kommenden Zorn. Das heißt also, in der Offenbarung, das Buch mit den sieben Siegeln, das beinhaltet den Plan Gottes für die ganze Katastrophe, die nach der Entrückung kommen wird. In all diesen sieben Siegeln. Und es ist so, dass das siebte Siegel besteht inhaltlich aus sieben Posaunengerichten. Und die siebte Posaune wiederum, die besteht inhaltlich aus sieben Schalengerichten. Und das ist der Zorn Gottes. Aber der wird die Gemeinde nicht treffen. Und dann noch kurz Offenbarung 3, Vers 10. Da sagt der Herr Jesus zur Gemeinde in Philadelphia, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Also hier verspricht der Herr Jesus Bewahrung vor der Stunde der Versuchung. Und es ist so, wir müssen unterscheiden die Stunde der Versuchung und die große Drangsal. Wir wissen, nach der Entrückung werden 7 Jahre eine ganz besondere Rolle spielen, bis der Herr kommt. Diese 7 Jahre sind eingeteilt in 3,5 Jahre und 3,5 Jahre. Die zweiten 3,5 Jahre, das stellen dar die große Drangsal, der letzte, schrecklichste Weltkrieg. Und die ersten 3,5 Jahre, die gehören zur Stunde der Versuchung. Aber ich habe hier noch ein X hinzugesetzt, nämlich ein X, das immer kürzer wird. Ja, aber wir müssen genau sein, weil diese 7 Jahre beginnen erst damit, dass der kommende Diktator des Westens mit Israel einen Bund schließen wird für 7 Jahre. Und dieser Bund muss nicht geschlossen werden am Tag der Entrückung. Darum haben wir hier X. Aber X wird immer kleiner. Und die ersten 6 Siegelgerichte in der Offenbarung, die werden noch stattfinden in der Stunde der Versuchung. Und das 7. Siegel, das schrecklichste, das aus 7 Posaunen und die 7. Posaune aus 7 Schalen besteht, das wird dann sein die große Drangsal. Und in dieser Stunde der Versuchung wird der schrecklichste Verführer, der Antichrist, auftreten und die Massen verführen. Aber vor dieser Stunde, Hora, Periode, kann das auch bedeuten, bewahrt der Herr die Gläubigen. Und wie bewahrt er sie? Indem er kommt, darum sagt er, ich komme bald, halte fest. Das ist es. Und das führt uns noch zu Offenbarung 22, Vers 17. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen er dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Vers 20, da sagt der Herr Jesus, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und jetzt antwortet die Gemeinde, Amen, komm, Herr Jesus. Also die Gemeinde wartet in dieser Zeit von Pfingsten, der Heilige Geist kam, der Pfeil hier herab bedeutet, der Heilige Geist kam an Pfingsten. Und der Pfeil rauf bedeutet die Entrückung, wenn der Herr kommt, um die Gläubigen abzuholen. Und die Gemeinde wird im Neuen Testament genannt die Braut des Herrn Jesus. Zum Beispiel 2. Korinther 11 am Anfang. Wir sind verlobt mit ihm und wenn man verlobt ist, lebt man getrennt. Das ist ganz wichtig. Es geht gar nicht zusammen wohnen und geht auch nicht zusammen so allein in die Ferien gehen. Das geht gar nicht. Wenn man verheiratet ist, dann gehe ich mit meiner Frau allein in die Ferien. Und wir wohnen zusammen, ja, das ist ganz normal. Aber während der Verlobungszeit nicht. Und darum sind wir jetzt auf der Erde, der Herr Jesus im Himmel. Und die Entrückung ist eben nicht sein Kommen als Dieb in der Nacht. Eine Hochzeit, wo der Bräutigam als Dieb kommt. Das geht gar nicht. Aber eben, die Entrückung, das ist das Kommen des Bräutigams. Und die Braut... Und der Heilige Geist wohnt seit Pfingsten in der Braut. Darum heißt es, der Geist und die Braut sagen, komm! Und dann wird Pfingsten umgedreht. Der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnte, geht mit der Gemeinde weg in den Himmel. Wunderbar. Und jetzt noch etwas, da sagt einer, ja, aber da steht jetzt schon wieder in der Offenbarung, ich komme bald. Und das waren schon 2000 Jahre. Man muss eine Elberfelder haben, glaube ich. Da wird nämlich erklärt in der Fußnote, ich komme bald oder schnell eilends. Ja, und es ist wirklich so, dieser Ausdruck ist eben nicht ein Adjektiv oder nicht ein adjektivischer Ausdruck, sondern ein adverbialer Ausdruck. Das wissen nicht alle, was das bedeutet. Adjektiv ist die Beschreibung, wie ein Ding ist. Und ein Adverb ist die Beschreibung, wie ein Verb, eine Tätigkeit ist. Und das ist hier ein adverbialer Ausdruck, das heißt, hier wird beschrieben, wie das Kommen ist. Schnell. Ja, wir müssen wirklich aufpassen. Der Herr könnte kommen in 2 Minuten. Ja, und dann geht alles schnell. Ja, die Ereignisse, das wird alles in Schnelligkeit gehen. Das heißt nicht, ich komme bald als eine Zeitangabe, sondern ich komme schnell. Das muss man sich merken. Ja, Römer 11, Vers 25 spricht noch darüber, dass eine bestimmte Anzahl hat Gott festgelegt, die werden zur Gemeinde gehören. Die sind auserwählt, um zur Gemeinde zu gehören. Und da lesen wir, die Vollzahl der Nationen, wenn die eingegangen ist, wenn also der Letzte, den Gott auserwählt hat, dass er zur Gemeinde gehört und nicht zum Überrest nach der Entrückung. Wenn diese Zahl eingegangen ist, dann heißt es, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Also wenn der Letzte, den Gott festgelegt hat, in dieser Zahl sich bekehrt, dann schallt die Posaune. Und dann wird in Israel eine Erweckung stattfinden, zuerst 144.000, dann ein Drittel im Land und noch weitere im Ausland. Und auch unter den Heidenvölkern, die noch nichts vom Evangelium gehört haben, werden sich ganz viele bekehren, die sind nicht auserwählt, um zur Gemeinde zu gehören. Aber die werden gerettet werden. Und, wie gesagt, die Vollzahl geht ein und dann wird Israel gerettet werden. Und so geht alles auf. Jetzt in der Gemeindezeit, da haben wir gläubige Juden und Nichtjuden, die bilden die Gemeinde. Und die werden entrückt werden. Und nach der Entrückung wird es gläubige Juden geben und gläubige Heiden, aber die werden klar unterschieden in Offenbarung 7. Ja. Also, jetzt warten wir, bis der Letzte sich bekehrt. Und dann geht's nach Hause.